Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Hanna Wilhelm. Jenseits von Selbstoptimierung und Versagensangst, so lautet der Titel dieser Sendung. Es soll in den nächsten rund 45 Minuten also um die Frage gehen, wie ich eine gesunde Einstellung mir und meinen Möglichkeiten gegenüber finden kann. Dabei geht es auch um die Überlegung, was der Mensch in seinem Innersten eigentlich ist. Wozu ist er von seinem Wesen her grundsätzlich fähig und wozu eben nicht? Und welche Rolle spielt Gott als Schöpfer des Lebens beim Ringen um eine ausgewogene Sicht auf die eigenen Möglichkeiten? Ich freue mich sehr, mit meinem heutigen Gast, dem Theologen Professor Dr. Michael Herbst, über all diese Fragen sprechen zu können. Herzlich willkommen, Herr Herbst.
Hallo, ich freue mich auch, dass wir hier dieses Gespräch zu diesem spannenden Thema führen können.
Ja, Sie sind promovierter Theologe und hatten bis 2021 einen Lehrauftrag an der Universität in Greifswald inne. Das klingt für meine Ohren erstmal nach viel Theorie, aber ich weiß, dass Ihnen die Seelsorge auch immer ein ganz wichtiges Thema war. Sie haben als Klinikseelsorger gearbeitet. Später an der Universität waren Sie lange Jahre auch Senatsbehindertenbeauftragter. Sie hatten also auch immer viel mit Menschen zu tun. Haben Sie da diese heutige Fragestellung, ist die Ihnen da schon begegnet, dass Sie gemerkt haben, da sind Menschen, die genau mit dieser Spannung zu kämpfen haben, Selbstoptimierung auf der einen Seite und Versagensangst auf der anderen Seite?
Absolut. Es ist tatsächlich nach beiden Seiten ein Thema, das in der Seelsorge immer wieder begegnet, in der Gemeinde, später aber auch im Kontakt mit Studierenden. Auf der einen Seite sich Großes vorzunehmen und tolle Pläne zu entwickeln, was man aus seinem Leben machen möchte und dann zu erleben, dass es nicht klappt. Aber auf der anderen Seite auch sich gar nichts richtig zuzutrauen und eigentlich immer ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben. Und es sind häufig gar nicht so ganz hoch theologisch aufgeladene Fragen, die sich dabei stellen, sondern meistens Fragen, die mit dem praktischen Leben zu tun haben, mit dem Alltag und wie ich ihn gestalte, mit den Zielen, die ich mir setze und so weiter.
Haben Sie von Ihrem Eindruck her, betrifft das eine eher jüngere Leute, das andere eher ältere Leute, Selbstoptimierung und Versagensangst, oder ist das bunt durchgemischt?
Vor einer Generation hätte ich jetzt gesagt, das ist natürlich eher ein Problem der jüngeren Leute. Aber das Lebensgefühl älterer Menschen hat sich so derartig verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass man das so nicht mehr sagen kann. Also auch Menschen in höherem Lebensalter fragen sich ja weiterhin, was kann noch werden? Wie kann ich das erreichen? Nehme ich mir zu wenig oder nehme ich mir zu viel vor? Das stellt sich also wirklich in allen Lebensphasen.
Darf ich fragen, gab es in Ihrem Leben persönlich auch einmal Berührungspunkte mit diesem Thema, wo Sie auch ganz persönlich damit gerungen haben?
Das ist eine spannende Frage. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich wüsste nicht, wann ich das nicht gehabt hätte. Also eigentlich ist das ein dauernder Begleiter. Ich selber arbeite gerne damit, dass ich mir 3-4 Mal im Jahr meine wichtigsten Lebensbereiche anschaue und mich frage, wo möchte ich hier eigentlich mal hinkommen? Was soll in den nächsten 12 Monaten geschehen? Und ich habe es schon öfter erlebt, dass ich mir dann irgendwelche tollen Dinge vorgenommen habe und erlebt habe, ja, das Leben funktioniert nicht ganz so. Also auch im Akademischen, dann will man ein Buch schreiben oder eine Vorlesung komplett neu machen und merkt, es ist so viel los, dass es nicht so hinhaut, wie man das gewollt hatte. Also das nachzujustieren, sich wirklich etwas vorzunehmen im Leben, aber dabei doch auch nüchtern mit den Widerständen und Problemen zu rechnen, das ist für mich selbst auch eine Lebensaufgabe.
Also auch was, wo Sie quasi immer noch dran lernen, wie gehe ich gut damit um? Ja, ich möchte, dass wir uns jetzt gerne mal gemeinsam diese beiden Pole der Selbstoptimierung und der Versagensangst jeweils einmal für sich genauer anschauen, bevor wir dann dazu kommen, wie eben ein gesundes Mittelmaß aussehen könnte. Ich möchte mit der Selbstoptimierung anfangen Und jetzt wird es doch ein bisschen theologisch, weil das Thema taucht ja spannenderweise schon auf den ersten Seiten der Bibel auf. Da macht die Schlange, also das Böse, den beiden ersten Menschen, Adam und Eva, das Angebot, dass sie sein können wie Gott. Das ist ja, wenn man so sagen will, Selbstoptimierung in Reinform. Die Bibel berichtet dann auch weiter davon, dass Adam und Eva diesem Angebot schlicht nicht widerstehen konnten. Was meinen Sie, warum steckt dieser Wunsch nach Selbstoptimierung denn so tief in uns Menschen drin?
Weil wir, glaube ich, die Neigung haben, unsere Grenzen immer wieder weiter nach oben zu verschieben. Also an den Grenzen eines Lebensbereichs zu stehen und dann zu fragen, geht's nicht noch ein bisschen weiter? Und die Frage, die die Schlange an Adam und Eva stellt, bietet ja sozusagen das totale Angebot. Du kannst das Maximum und Optimum erreichen. Was ist das Maximum? Optimum ist das, was Gott ist. Also verlass doch diesen Bereich unterhalb Gottes und ordne dich da im Himmel ein, wie bei den griechischen Göttern, werde eine gottgleiche Figur. Und das ist kolossal attraktiv, weil dann habe ich endlich alle Grenzen gesprengt und das möglichst Große aus meinem Leben gemacht. So klingt es jedenfalls zunächst.
Jetzt würde ja heute keiner mehr sagen, ja, ich will sein wie Gott. Das ist ja eher was Unbewusstes, was in uns drinsteckt. Worin macht sich das denn bemerkbar, dieser Wunsch, groß zu sein, bedeutend zu sein? Vielleicht sogar der Größte oder die Bedeutendste?
Ja, das ist jetzt, wenn man es seelsorglich anschaut, gibt es ganz verschiedene Varianten. Eine Variante ist sicherlich, dass uns vom sogenannten Zeitgeist auch suggeriert wird, das richtig gute Leben, das ist ein Leben, das vom Kampf lebt und das Ehre anstrebt und das möglichst viele Siege feiert. Und wenn man jetzt sagt, na, wo kommt das denn jetzt tatsächlich vor, dann muss man sich nur mal die Superhelden von Marvel angucken. Also diese Filmfiguren, die sämtliche Grenzen sprengen, um tatsächlich alle Macht und Größe und Stärke zu erwerben, die nur vorstellbar ist. Der Theologe Günther Thomas nennt das Vitalismus, also ein Versuch, ein olympisches Leben zu leben, ein Versuch, das Größte an Leistung und den maximalen Sieg zu erwerben, der vorstellbar ist. Und das ist schon reizvoll, sei es, weil ich ein bisschen unsicher bin, wer ich eigentlich bin und was ich wert bin, oder sei es, weil ich einfach Spaß daran habe, die Grenzen zu verschieben und immer mehr anzustreben und erreichen zu wollen.
Jetzt ist es ja grundsätzlich, denke ich, nicht verkehrt, wenn man eben versucht, sich selber zu besseren Leistungen anzuspornen oder das Beste aus sich rauszuholen. Ich musste da so ein ganz banales Beispiel denken, ans Kochen. Also als ich angefangen habe mit Kochen, da habe ich das, musste ich das nach Rezept machen und es hat trotzdem oft nur mittelmäßig geschmeckt. Mit der Erfahrung habe ich dann aber auch gemerkt, wow, jetzt kann ich das und jetzt kann ich auch improvisieren, ich kann was Neues ausprobieren. Ich habe mir dann langsam zum Beispiel auch zugetraut, kompliziertere Gerichte zuzubereiten und es schmeckt dann tatsächlich auch, meistens jedenfalls. Und ich denke, so ist es ja überall im Leben, ja, in der Schule, im Sport, im Beruf, auch ein Stück weit in Beziehungen. Da versucht man ja immer zu lernen, was es heißt, zum Beispiel eine gute Mutter oder eine gute Freundin oder eine gute Ehefrau zu sein. Wo liegt denn dann für Sie die Grenze zwischen einer gesunden Selbstoptimierung, die sich auch mal ein bisschen herauskitzelt, und einer ja schon fast maßlosen Selbstüberschätzung?
Wer sich selbst überschätzt, verleugnet die Tatsache, dass unserem Streben Grenzen gesetzt sind. Also die Frage ist nicht, ist es sinnvoll, das Beste aus sich zu machen? Da wäre ich sofort bei Ihnen. Sondern die Frage ist, akzeptiere ich, dass ich mein Leben nicht hundertprozentig kontrolliere? Und akzeptiere ich zweitens, dass mir auch von meiner Begabung und von den Lebensumständen, unter denen ich existieren soll, natürliche Grenzen gesetzt sind? Also es laufen ja gerade die Olympischen Spiele, oder wenn unsere Sendung gesendet wird, sind sie vielleicht schon lange vorbei, aber bei den Olympischen Spielen kann man beides sehen. Es gibt Sportler, die im Halbfinale eines 1500-Meter-Laufs ausscheiden und total glücklich sind, nicht weil sie ausgeschieden sind, sondern weil sie in diesem Lauf wirklich das geleistet haben, was ihnen möglich ist und worauf sie sich viele, viele Jahre vorbereitet haben. Das, finde ich, ist eine außerordentlich gesunde Haltung. Ich will etwas daraus machen, was ich kann. Ich trainiere, ich übe. Ich will besser kochen oder besser laufen lernen oder besser eine Sprache sprechen. Aber ich akzeptiere dabei, dass mir Grenzen gesetzt sind. Ich werde, wenn ich Stabhoch springe, kein Duplantis, der 6,25 Meter springt, sondern vielleicht springe ich nur 3,50 Meter. Aber das habe ich geschafft und darauf kann ich stolz sein. In manchen dieser Optimierungsprogramme, die mit Selbst- und Zeitmanagement zu tun haben, hat man aber manchmal den Eindruck, wenn du nur richtig willst und dir Mühe gibst, dann sind dir keine Grenzen gesetzt. Du kannst erreichen, was du willst, wenn du es nur richtig willst. Und das ist eine ganz grundlegende Unterschätzung der Widrigkeiten und der komplizierten Umstände und auch der natürlich gesetzten Grenzen, mit denen wir zu leben haben.
Ich denke das auch manchmal im Blick auf die Schule und Kinder. Ich habe selber Kinder ja im Grundschulalter oder 5. Klasse, 6. Klasse. Und ich habe manchmal den Eindruck auch, man sagt den Kindern heute, ja, du kannst alles werden, wenn du nur willst. Und je nachdem, wie das Kind veranlagt ist, wird es auf diesen Zug dann auch wirklich aufspringen und versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Und ich glaube, wir sind als Deutsche, sagt man uns ja auch so ein bisschen nach, wir sind perfektionistisch veranlagt. Wo würden Sie denn sagen, haben wir als Gesellschaft in Deutschland momentan besonders stark die Tendenz, uns zu sehr auf diese Selbstoptimierung zu konzentrieren? Und was für Folgen hat das in Ihren Augen für das Miteinander?
Die Frage habe ich fast ein bisschen befürchtet, weil ich es ganz grausam schwierig finde, sie zu beantworten. Ich finde, wenn ich auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse im Augenblick schaue, dass wir total widersprüchliche Dinge gleichzeitig erleben. Also Sie haben das Beispiel Schule genannt. Wir können das hier gerade bei uns sozusagen hautnah im Haus mit unseren Enkelkindern anschauen, unter welchem Druck Grundschulkinder heute stehen können. Man spricht hier in Bayern inzwischen vom Grundschulabitur, weil bereits in der 2., 3. Klasse der Übergang in die weiterführende Schule mit einem solchen Nachdruck thematisiert wird, dass die Kinder sehr früh unter einen sehr hohen Leistungsdruck geraten. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich schwierig. Andererseits finde ich, dass wir als Gesellschaft gerade an manchen Stellen hinter dem zurückbleiben, was wir leisten und tun müssten. Ich empfinde schon auch im Bereich der Arbeitswelt eine gewisse Gemütlichkeit, die sich doch sehr dagegen sperrt, die Leistung, die vielleicht im Augenblick nötig wäre, um unser Land wieder auf die Beine zu kriegen, auch zu bringen. Also das ganze Thema Work-Life-Balance und die Frage, kann ich auch in meiner Arbeit genügend Befriedigung für mich selbst finden und wird mir genügend Freizeit ermöglicht und genügend anderes Leben neben dem Berufsleben? Das ist ja alles eine berechtigte Frage, aber nach meinem Eindruck übertreiben wir es gerade. Und vergessen, dass es auch in der Arbeit darum geht, tatsächlich das Beste aus sich herauszuholen und nicht nur sozusagen ein Pflichtprogramm abzuabsolvieren. Und ich weiß, das ist gerade ziemlich provokativ, aber ich sehe es so.
Mhm. Mag sein, dass Sie dann meine nächste Frage jetzt noch mehr fürchten, aber haben Sie dann eine Idee, wie man aus dieser Spannung auch wieder herauskommen könnte? Also was wäre denn gesund?
Das lässt sich nicht auf eine Regel hin ausformulieren, aber ich glaube, es wäre gesund zu sagen, wir versuchen unseren Kindern nahezulegen und beizubringen, dass es Spaß macht, sich zu fordern, Leistung zu bringen, im Sport, in der Schule, dass es aber gleichzeitig mit einer gewissen Entspanntheit, dass ich scheitern darf, dass ein Spiel verloren gehen darf, dass eine Note einmal schlechter ausfallen darf und ich spüre trotzdem, das ändert nichts daran, dass ich ein geliebter Mensch bin und ich darf auch akzeptieren, dass mir Grenzen gesetzt sind. Also in diese Spannung hineinzuführen zwischen Freude an Leistung, Freude an dem, was mir an Begabung mitgegeben ist und das ich auch ausleben soll und gleichzeitig zu wissen, mein Leben ist noch weit mehr als das, was ich je leisten könnte. Und selbst wenn ich nichts mehr leisten kann, bin ich ein geliebter Mensch? Und da, finde ich, kommt jetzt die Theologie, kommt der christliche Glaube ins Spiel, weil das genau seine Stärke ist, in diese Spannung hineinzuführen und zu helfen, sie auszuhalten. Mhm.
Sie haben an einer Stelle, als Sie über dieses Thema gesprochen haben, auch gesagt, dass wir Menschen die Tendenz haben, zwischen einer maßlosen Erschöpfung und einer titanenhaften Selbstüberhöhung hin und her zu pendeln. Also ich kann alles, ich kann das, wie Sie vorher gesagt haben, wenn ich mich nur genug anstrenge. Auf der anderen Seite aber auch das Gefühl, ich bin eigentlich total K.O., wenn ich versuche, all das wirklich gut zu machen, was ich eigentlich gut machen will oder sollte. Sie sehen den Grund darin, dass die Menschen versuchen, ihr Leben ohne Gott auf die Reihe zu bekommen. Ich möchte da noch mal ein bisschen nachhaken. Sie haben den Glauben ja gerade schon angesprochen. Wie kann denn die Kirche, wie können Christen ihren Mitmenschen und auch sich selbst wieder glaubhaft vermitteln, dass die Nähe zu Gott und auch die Demut ihm gegenüber etwas Heilsames ist, das uns von dieser kollektiven Erschöpfung, aber auch von dieser titanenhaften Selbstüberhöhung befreien kann?
Weil der christliche Glaube eine ganz einfache Grundbotschaft an dieser Stelle hat, nämlich zu sagen, war das eigentlich wirklich so ein tolles Versprechen, ihr werdet sein wie Gott? Wäre es nicht ein viel schöneres Versprechen, wenn die Botschaft hieße, du darfst einfach ein Mensch sein? Der Luther hat das mal auf diese Form gebracht, Menschen sollen wir sein, das ist die ganze Wahrheit. Also es ist genug, wenn wir Mensch sind. Wir müssen uns nicht die Last der Erde wie Atlas auf den Rücken holen und sie dann tragen, sondern wir dürfen Menschen sein. Und Menschsein bedeutet eben, in dieser Spannung zu stehen, ich bin begabt, ich trage Verantwortung für mein Leben. Ich darf Leben und Welt gestalten. In der Psychologie nennt man das Selbstwirksamkeit. Ich weiß, wenn ich etwas tue, dann kann auch wirklich etwas Gutes dabei herauskommen. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich empfange, was ich bekommen habe von Gott. Ich bin beschenkt. Wenn ich scheitere, darf ich auf Trost und Vergebung hoffen. Und wenn mein Leben einmal zu Ende geht, kehre ich zurück zu dem, der mich geschaffen hat. Und ich muss nicht diese Welt in Ordnung bringen. Das tut Christus. Ich darf mich damit begnügen, an meiner Stelle ihm zur Hand zu geben und da an meinem Ort, wo ich lebe, etwas Gutes zu bewirken. In all der Halbherzigkeit, die mich manchmal auszeigt, in der Unvollkommenheit und in der Schlichtheit, einfach zu tun, was mir möglich ist. Und ich sage das übrigens auch so, ich selber bin von meiner Persönlichkeitsstruktur eher ein kleines bisschen perfektionistisch ausgerichtet. Meine Freunde würden sagen, streiche ein kleines bisschen. Und von daher ist das für mich ein ganz wesentlicher Punkt, an dem ich im Glauben arbeite, mir zu sagen, ich darf Mensch sein. Ich muss nicht Gott sein. Es ist kein Versprechen, es ist ein Fluch, sein zu wollen wie Gott. Und nicht mein Leben unter der barmherzigen Führung und Leitung meines Herrn leben zu dürfen, das wäre schlimm. Sondern Mensch zu sein bedeutet, in Grenzen meine Gaben auszuleben.
Jetzt sind ja auch gerade Christinnen und Christen nicht davor gefeit, sich im Blick auf ihren Glauben selbst zu überschätzen, indem man das eigene Glaubensleben immer mehr optimieren möchte. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gerade in dem, was Sie gesagt haben, auch mit angesprochen haben oder ob das eher auf die Arbeit bezogen war. Das Stichwort zum Glaubensleben, das wäre hier Heiligung. Also man möchte quasi mehr lieben, man möchte den Mitmenschen mehr dienen, man möchte letztlich mehr so sein wie Jesus. Auch hier die Frage, das ist an sich ja auch nicht verkehrt, aber wo ist denn die Grenze zwischen einem gesunden Streben danach, Jesus ähnlicher zu werden und einer ungesunden spirituellen Selbstoptimierung?
Naja, wir haben hier gerade so um die 28 Grad, aber Ihre Fragen bringen mich mehr zum Schwitzen als das Wetter hier gerade, weil das ist wirklich ganz, ganz schwer zu beantworten. Man kann sozusagen auf allen Seiten da runterfallen und scheitern. Es wäre also vollkommen falsch zu sagen, vergiss Heiligung, bleib einfach wie du bist, alles ist okay. Es wäre genauso falsch zu sagen, Wenn du dich im Glauben nur anstrengst, und jetzt kann man da diesen Satz beliebig austauschen mit frömmeren Formulierungen wie, wenn du nur Jesus mehr Raum in deinem Leben gibst, wenn du nur den Heiligen Geist zur Wirkung kommen ließest, dann könntest du doch immer mehr werden wie Jesus. Und ich bin deshalb an dieser Stelle etwas nervös, weil nach meiner Erfahrung und übrigens auch nach einigen biblischen Erzählungen, die das illustrieren, ein solches Bestreben, der Vollkommenheit immer näher zu kommen, entweder in der Verzweiflung endet oder im Stolz. Und beides sind bekanntlichermaßen gerade nicht sehr geheiligte Verfasstheiten unseres Lebens. Mhm. Und die Geschichte, die das am besten illustriert, ist die von den beiden verlorenen Söhnen im Lukasevangelium, wo der eine bei den Schweinen landet und da hockt und nicht mehr weiß, was aus seinem Leben überhaupt noch werden kann, während der andere stolz und zufrieden mit sich selbst vor Gott so ein bisschen renommiert und sagt, ich habe dir immer nur gedient und das Beste geliefert und bin ich nicht ganz toll. Und am Ende ist nicht ganz klar, bei wem Jesus sich die größeren Sorgen macht. Ich glaube fast bei dem, der nach Vollkommenheit strebte, damit aber mit einem gewissen Stolz auch renommiert und eigentlich die Barmherzigkeit des Vaters gar nicht mehr braucht, weil er hat ja alles selber schon hingekriegt. Also in dieser biblischen Metapher stecken diese beiden Pole wieder drin. Und ich glaube, es geht tatsächlich darum, im Glauben diese Spannung zu halten. Ich möchte gerne aus purer Dankbarkeit für das, was Christus für mich getan hat, ihm vertrauen und nach seinen Vorgaben mein Leben gestalten. Und da möchte ich auch wachsen. Es soll nicht in 10 Jahren mit mir noch genauso aussehen wie jetzt. Ich möchte eifriger sein im Glauben und hingebungsvoller in der Liebe und zuversichtlicher in der Hoffnung. Das möchte ich schon. Gleichzeitig weiß ich aber, ich bleibe bis zu meinem letzten Atemzug darauf angewiesen, dass Christus für mich gestorben ist. Ich lebe ausschließlich, wenn es darauf ankommt, von Gottes Gnade. Und das wird niemals irgendwie überboten oder kommt irgendwie zu einem Ende, sondern das bleibt so, solange ich existiere. Ich persönlich habe ein Bibelwort, das mich an dieser Stelle durchträgt. Das steht im Philipperbrief im 3. Kapitel. Da sagt der Paulus sinngemäß, ich kürze es ab, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich jage dem Ziel nach. Jawohl, ich will wirklich, dass sich etwas ändert in meinem Leben. Aber dann kommt der entscheidende Satz, aber ich weiß, ich bin ergriffen. Ich bin von Christus ergriffen. Und das ist der Fixpunkt, dass ich in der Gnade lebe und dass die mir auch nicht wieder genommen wird und dass das genügt. Mehr ist als alles, was ich je leisten kann und heilsam ist gegenüber allem, wo ich versage.
Mhm. Ja, was das bedeutet, dass man wirklich ein Leben lang aus dieser Gnade lebt und auf sie angewiesen ist. Ich hoffe, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt einmal von diesem Thema der Selbstoptimierung ein bisschen weggehen und zum zweiten Teil auf das Gegenteil zu sprechen kommen. Also wenn ich als Mensch hinter meinen Möglichkeiten zurückbleibe, wenn ich mich selbst zu klein mache, das scheint ja auf den ersten Blick von den beiden Möglichkeiten vom Pferd zu fallen, die bessere zu sein. Also zumindest mal aus christlicher Perspektive besser ein bisschen zu bescheiden zu sein als zu stolz, oder? Also Demut ist ja auch eine christliche Tugend. Wie würden Sie das sehen?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen aus der Seelsorge heraus vorsichtig, das zu schnell zu bejahen und dem zuzustimmen. Mich hat sehr beschäftigt das Konzept der erlernten Hilflosigkeit eines Psychologen, der Martin Seligmann heißt, schöner Name. Der Martin Seligmann sagt, es gibt in unserem Leben Situationen, wo wir mal scheitern und wenn das ein paar Mal zu oft passiert, wir uns ein paar Mal zu oft den Kopf an der Wand gestoßen haben, dann kann es sein, dass wir das, was ich eben als Selbstwirksamkeit bezeichnet habe, verlernen und stattdessen eine erlernte Hilflosigkeit erwerben und uns dann eben kaum noch etwas zutrauen. Wir glauben nicht, dass es Sinn macht, sich um den neuen Job zu bewerben. Wir geben jede Hoffnung auf, dass wir noch mal eine Partnerin finden. wir fangen gar nicht erst an, etwas für unsere Gesundheit zu tun und ein bisschen Sport zu treiben, weil es wird ja sowieso wieder nicht klappen. Also wir leben sozusagen mit einer permanenten Erwartung, es klappt eh nicht. Und das ist keine Demut. Das ist eher Verzweiflung. Die Demut weiß, ich habe Grenzen und ich soll diese Grenzen auch respektieren. Die erlernte Hilflosigkeit sagt, ich kann gar nichts, ich bin gar nichts, ist alles ganz furchtbar. Und das ist ein Unterschied.
Nehmen wir jetzt an, jemand ist in so eine Haltung hereingerutscht. Vielleicht hat er sie ja auch anerzogen bekommen, dass ihm zu Hause immer alles abgenommen wurde oder er auch gesagt gekriegt hat, du kannst nichts. Wie kommt man denn aus einer solchen Haltung wieder heraus? Weil wenn man tatsächlich negative und entmutigende Erfahrungen gemacht hat, dann ist man ja einfach stark verunsichert und steckt das auch nicht so leicht wieder weg.
Das ist richtig. Und dann spricht man davon, dass sozusagen in unserem inneren Lebensskript lauter negative Prophezeiungen drinstecken. Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass mir vielleicht in der Kindheit bestimmte Dinge immer wieder gesagt worden sind. Aus dir wird ja sowieso nichts. Und wenn du erstmal das anfängst, da kann man ja gleich drauf warten, dass es wieder schief geht. Und diese Sätze verfestigen sich dann in unserem inneren Lebensskript. Und wenn wir dann in eine Herausforderung gestellt sind, dann kommen diese Sätze immer wieder hoch und entmutigen uns, bevor wir es auch nur versucht haben. Beispiele hatte ich ja eben schon mal genannt. Und wenn man damit jetzt versucht, umzugehen, meistens und auch günstigstenfalls mit der Hilfe eines Mitmenschen, der mich dabei begleitet und der ein bisschen was davon versteht, also einer Seelsorgerin, eines Therapeuten, dann würde man an diesen inneren Sätzen arbeiten und würde zum Beispiel sagen, stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich richtig, dass dir nie irgendetwas gelingt? 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr, nie gelingt dir etwas, stimmt das? Also man stellt diese Sätze auf die Probe. Und dann würde man in einem zweiten Schritt versuchen, diese Sätze zu ersetzen durch günstigere Sätze. Zum Beispiel, ich bin zwar ein begrenzter Mensch, aber Gott hat mir wunderbare Gaben gegeben. Oder, das ist eine große Herausforderung, aber mit Gottes Hilfe kann ich über Mauern springen. Ich hatte gerade eine Taufe bei uns in der Gemeinde, wo das der Taufspruch war. Mit Gottes Hilfe kann ich über Mauern springen. Also man würde die negativen Selbsteinreden ersetzen durch begründete, von Gottes Verheißungen gedeckte alternative Sätze, die ich in mein Lebensskript einzutragen versuche.
Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig dann, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, weil es kann ja tatsächlich sein, dass meine Möglichkeiten kleiner sind als die von den Menschen um mich herum. Und wenn ich mich dann ständig mit denen vergleiche, dann bin ich ja immer der Versager und der Verlierer, sondern dann wirklich bei mir zu bleiben und zu sagen, gut, ich muss das akzeptieren, ich habe nicht die Kraft, wie andere sie haben, aber das hat Gott mir gegeben und damit kann und möchte ich arbeiten.
Das ist sicherlich richtig. Ich musste zwischendurch, als Sie das jetzt so sagten, allerdings ein kleines bisschen schmunzeln, weil ich selber merke, das ist gar nicht so einfach. Also ich nehme gerne an Volksläufen teil und wenn man da so läuft, dann weiß man eigentlich von Anfang an, als nicht mehr ganz so junger Läufer, ich werde jetzt nicht hier die Bestzeit laufen und da werden mich gleich von hinten jüngere Leute blitzschnell überholen und die fange ich auch nie wieder ein. Und jetzt wäre ja die Weisheit eines frommen Lebens, damit kann ich leben, alles ist gut, ich genieße den Lauf und ich freue mich an der Landschaft. Und dann merke ich, dass irgendwo in meinem Kopf so ein kleiner Zwerg sitzt und der sagt, so ein Mist. Und vielleicht schaffst du ja doch noch den da vorne. Der ist doch auch nur 20 Jahre jünger. Den wirst du doch wohl noch einholen können. Also wir sind so gestrickt, dass das nicht ganz einfach ist. Und trotzdem ist es richtig, die Sportler im Fernsehen sagen ja immer, ich muss ganz bei mir bleiben. Ja, richtig. Das Vergleichen mit anderen ist dann häufig kein guter Ratschlag.
Also man merkt, dass der Sport in Ihrem Leben wirklich eine Rolle spielt. Da kommen immer wieder Beispiele aus der Richtung. Ja, ich möchte noch mal was anderes ansprechen, was vielleicht bei einer solchen passiven Lebenshaltung mitspielen könnte. Da kann ja auch die Einstellung dahinter stecken, die anderen sind für mich verantwortlich und wenn etwas nicht gut in meinem Leben läuft, dann nur, weil die anderen sich nicht so um mich kümmern, wie sie sollten. Spannenderweise findet sich diese Haltung ja auch schon auf den ersten Seiten der Bibel und zwar direkt nachdem sich Adam und Eva selbst überschätzt haben. Ja, sie haben den Griff danach gemacht, sein zu wollen wie Gott. Dann geht das schief und dann schieben sie sich gegenseitig die Schuld zu, als Gott sie mit ihrem Handeln konfrontiert. Ja, keiner will die Verantwortung übernehmen, sondern sieht sich als Opfer vom Verhalten des anderen. Sie beschreiben eine solche Haltung vor allem im Blick auf die Gesellschaft als gefährlich. Und ich habe fast den Eindruck, wir stehen momentan in Deutschland ein bisschen in der Gefahr, in diese Richtung zu gehen, dass nämlich zu viele Bürger und Bürgerinnen den Eindruck haben, ich bin ein Opfer von denen da oben, von den unfähigen Politikern, mal ganz bös gesagt. Und es lohnt ja sich ja sowieso nicht, sich einzusetzen. Ich kann ja sowieso nichts verändern. Und da besteht dann natürlich die Gefahr, dass autoritäre oder populistische Parteien genau da ansetzen und sagen, lass uns mal für dich machen, wir regeln das. Und bei Christen kommt dann vielleicht noch die Tendenz dazu zu sagen, naja, diese Welt geht sowieso ihrem Ende entgegen. Gott hat uns gesagt, dass es gegen Ende alles schlechter wird. Es bringt also gar nichts, sich noch groß einzusetzen. Was würden Sie dieser, ich sag's jetzt mal überspitzt, dieser Opferhaltung, dieser sehr passiven Haltung als Bürger und als Christ denn entgegensetzen?
Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden zwischen der christlichen Einsicht und dem, was politisch jetzt zu sagen ist. Nicht im Sinne einer Trennung, aber das sind zwei etwas verschiedene Perspektiven auf diese Frage. Sie haben ja mit Adam und Eva angefangen und da ist einfach das Problem, dass sie jetzt sogar nicht geworden sind wie Gott, sondern sie bleiben sogar unter dem menschlichen Maß. Weil zum menschlichen Maß würde es gehören, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das, was ich getan oder auch gelassen habe und nicht zu sagen, die anderen sind schuld. In einer etwas verschobenen Perspektive bedeutet das, wie Sie eingangs gesagt haben, die anderen sind nicht nur schuld, sondern die anderen sind gefälligst auch zuständig. Die sollen für mich sorgen, dass es mir gut geht. Ich kann ja selber gar nichts machen, aber die anderen, die müssten eigentlich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich bin ein hilfloses kleines Wesen. Und nach allem, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, ist ja klar, dass das weder eine gesunde noch eine dem Glauben angemessene Haltung ist. Und im Politischen ist das tatsächlich etwas, das mir gerade ganz erheblich Sorgen bereitet, auch im Blick auf die verschiedenen Wahlen, die dieses Jahr noch anstehen. Ich schätze sehr die deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weißband, die man häufiger auch in Fernsehtalkshows sehen kann. Sie analysiert den Populismus von rechts und links so, dass sie sagt, diese Parteien sagen uns, ja, du armer Mensch, du bist ja wirklich ein Opfer und ändern kannst du da auch nicht viel daran. Es lohnt sich auch gar nicht, sich irgendwie im kommunalen Bereich groß zu engagieren. Aber wir werden das für dich klären. Wir sorgen dafür, dass wieder Ordnung einkehrt. Wir sorgen dafür, dass unser Land von all diesen überflüssigen Menschen gereinigt wird und wieder das zählt, was früher mal zählte. Und das ist hochgradig gefährlich, weil im Grunde genommen, abgesehen von politischen Einzelmeinungen, hier dem Bürger gesagt wird und der Bürgerin, es hat gar keinen Sinn, dass du dich engagierst. Und das ist der Tod der Demokratie. Wir brauchen ganz im Gegenteil die Ermutigung, auch für Christenmenschen, bring dich ein in deiner Kommune, beteilige dich an bürgerlichen Debatten und engagiere dich für das Gemeinwesen, in dem du lebst. Und jetzt kommt's wieder, nicht erlernte Hilflosigkeit, sondern Selbstwirksamkeit. Es macht Sinn, du kannst vielleicht nicht die Welt heilen, aber du kannst vielleicht dafür sorgen, dass eine Straßenführung gut geregelt wird, dass ein Kindergarten gut ausgestattet wird, dass etwas für die Umwelt getan wird und überhaupt durch deine Beteiligung Demokratie mit Leben erfüllt wird. Und das halte ich für ganz wichtig.
Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch wieder wichtig, nicht immer von dieser Selbstüberschätzung herzukommen und zu denken, mein Einsatz bringt nur etwas, wenn ich ganz große Dinge bewirke, sondern zu sagen, und wenn ich einer Familie in meiner Umgebung vielleicht helfen kann, so wie es meine Kräfte zulassen, dann habe ich auch schon etwas getan. Also auch da wieder diese gesunde Balance zu halten, finde ich nicht leicht, aber finde ich auch sehr wichtig. Jetzt haben wir uns diese beiden entgegengesetzten Pole der Selbstüberschätzung und der falschen Demut angeschaut. Und jetzt bleibt natürlich die spannende Frage, wie sieht ein gesunder Mittelweg aus? Es ist schon immer mal wieder angeklungen. Die Frage, wie können wir als Menschen so leben, dass wir uns weder selbst zu Gott machen und noch unter unseren gottgegebenen Möglichkeiten zurückbleiben? Sie haben die Antwort auf diese Frage interessanterweise bei Luther gefunden. Sie haben das vorher schon so ein bisschen angedeutet, und zwar in einem ganz alten Text von 1536. Da hat sich Luther mit der Frage beschäftigt, was der Mensch seinem Wesen nach ist. Was für eine Antwort gibt der Reformator denn, und warum finden Sie diese so hilfreich für unsere Frage nach einem gesunden Selbstbild?
Ja, der Luther hat in der sogenannten Disputatio de Homine, also im Streitgespräch über den Menschen, 1536 mit den Philosophen darüber gerungen, was ist denn der Mensch? Und das kennt man vielleicht so ein bisschen jedenfalls. Die Philosophen haben darauf ja ganz unterschiedliche Antwort. Die einen sagen, der Mensch ist das vernunftbegabte Wesen. Andere sagen, der Mensch ist das soziale Wesen. Also es gibt ganz viele, ja durchaus auch zutreffende Zuschreibungen, was der Mensch ist. Und Herr Luther bringt jetzt eine total originelle und überraschende Antwort auf diese Frage. Er sagt nämlich, der Mensch, das ist das Wesen, das aus Gnade gerechtfertigt wird. Und damit will er gar nicht behaupten, dass all die anderen Aussagen unsinnig seien. Natürlich haben wir Vernunft, ist ja wichtig. Natürlich sind wir soziale Wesen, hoffentlich. Alles wunderbar. Aber wenn man es im Kern sagen müsste, was macht das Wesen des Menschen am Ende des Tages aus? Da geht der Luther auf Paulus zurück, auf den Römerbrief, und sagt, der Mensch wird durch Glauben ohne Werke gerechtfertigt. Das ist die kürzeste Definition des Menschseins schlechthin. Das heißt, der Mensch lebt aus Gnade in allem. In seinem alltäglichen Leben, in seinem Leben vor Gott, im Miteinander. Gnade ist das, was uns zutiefst und zuletzt trägt. Und es ist der Ausgangspunkt für alles, was wir dann aus unserem Leben auch machen dürfen.
Jetzt ist Gnade ein theologischer Begriff. Christinnen und Christen ist er geläufig, aber selbst da merke ich oft, diesen Begriff mit Leben zu füllen. Was heißt das denn, dass Gott mir gegenüber gnädig ist? Wie würden Sie das erklären? Was ist Gnade?
Es ist die störrische und sture Entschiedenheit Gottes, an uns festzuhalten und uns zu lieben, egal, ob wir Großes aus unserem Leben gemacht haben, dann sind wir nicht mehr geliebt als vorher. Oder ob unser Leben Fragment und Bruchstück ist und wir auf vieles schauen, worauf wir nicht stolz sind, auf manches schauen, worüber wir tief enttäuscht sind und denken, na, das reicht doch nie, um am Ende irgendwie dankbar und zufrieden auf das Leben zurückzuschauen. Und dann sagt Gott, doch, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich halte an dir fest. Du bist kolossal wertvoll für mich. Ich habe kürzlich gepredigt über die beiden Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Und mir ist dabei was aufgegangen, was ich vorher noch nicht so gesehen hatte. Beim Schatz im Acker geht ein Mensch über seinen Acker und findet einen Schatz, und das ist irgendwie Gottes Reich und er ist ganz froh und klar, das kennen wir. Und dann denken wir, in dem zweiten Gleichnis, wo ein Kaufmann unterwegs ist und kostbare Perlen sucht und dann eine kostbare Perle findet, das sei das Gleiche wie der Schatz im Acker. Aber die Pointe ist eine ganz andere. Was Jesus hier erzählt, sagt nämlich, der Vergleichspunkt für das, was ich das Reich Gottes nenne, ist der Kaufmann, nicht die Perle. Der Kaufmann ist es, der das Reich Gottes symbolisiert. Was heißt das? Das Reich Gottes gleicht Gott selber, der auf der Suche ist nach der kostbarsten Perle. Und wenn er sie findet, verausgabt er sich total dafür. Und das sind wir. Wir sind diese kostbare Perle, die der Kaufmann auf seiner Suche findet. Das ist Gnade.
Mhm. Habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. Diese Deutung müsste ich jetzt auch noch mal länger drüber nachdenken. Aber dieses dass Gott uns nicht aufgibt, dass er sich für uns verausgabt, das sehen wir ja ganz stark an Jesus, ja, dass er in Jesus Mensch wird, dass er für uns bis zum Äußersten geht. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, auf dieses aus Gottes Gnade leben. Also ich merke das bei mir in meinem Alltag ganz konkret, in meinem Muttersein. Es gibt Tage, da läuft es super mit den Kindern und dann komme ich mir als ganz tolle Mama vor, die alle Erziehungskonzepte beherzigt und ganz toll ist. Und dann gibt es Tage, da läuft es vielleicht sogar von morgens an schlecht und ich fühle mich als Mutter total als Versagerin. Was würden Sie mir in der Seelsorge jetzt raten, angenommen ich käme zu Ihnen in eine Sitzung? Was heißt es als Mutter oder als Vater, Gottes Gnade in meinen Alltag hineinzunehmen? Und dann kann man es vielleicht ja auch übertragen, was heißt es für mich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber und die ganzen anderen Lebensbereiche?
Puh, Sie sprechen da ein absolut dramatisches Thema an. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle an einem der schwierigsten Punkte sind, wenn es darum geht, unser Leben zu betrachten und damit auch am Ende des Tages zurande zu kommen. Jeder von uns, der Kinder bekommen hat, wir haben 4 Kinder, wir haben 10 Enkel, nimmt sich vor, das Beste zu leisten, ein guter Vater, eine gute Mutter, für uns jetzt gute Großeltern zu sein. Und man macht sich dafür schlau, man liest alles Mögliche, man besucht Vorträge, hört Podcasts, man spricht mit Freunden, wie macht ihr das? Man wird wirklich das Beste geben. Und gleichzeitig merkt man, wie begrenzt wir sind, wie schwierig manche Entscheidungen sind, die wir zu treffen haben. Wenn es im Umgang, um den Umgang mit digitalen Medien geht, wenn es um den Schulbesuch geht, wenn es um Freundschaften der Kinder geht. Und wie wir bei allem Besten bemühen, am Ende des Tages sagen müssen, wenn etwas Gutes aus unseren Kindern werden soll, dann ist auch das Gnade. Und dann sind wir bestenfalls einigermaßen taugliche Mithelfer gewesen. Und wenn man noch ein bisschen weitergeht in dieser Zeitschiene, wir sind jetzt Eltern von längst erwachsenen Kindern, die selbst wieder Kinder haben, dann merkt man, auch bei bestem Bemühen, man braucht es, dass die Kinder einem manches nachsehen und vergeben und dann natürlich am Ende Gott selbst uns vieles nachsieht und vergibt, wo wir hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben sind oder wo wir bei bestem Bemühen einfach falsche Entscheidungen getroffen haben. Das passiert in der Erziehung von Kindern. Sie fragen nach der Seelsorge. Genau das würde ich mit Eltern, die unter Stress stehen, mit Müttern und Vätern, die sich fragen, genüge ich eigentlich bei dem, was ich hier tue, besprechen. Ich würde danach fragen, wo ist das, wo du tatsächlich noch mal etwas lernen kannst, wo du deine Erziehungsmaßnahmen nachjustieren musst, vielleicht mehr Geduld haben musst mit deinem Kind, vielleicht auch mehr fordern musst, weniger für es tun, mehr es selbst tun lassen. Und wo musst du einfach sagen, am Ende falte ich abends meine Hände und übergebe mein Kind in die Obhut Gottes und weiß, das Entscheidende kann ich nicht tun. Sondern das Entscheidende tut er. Er schreibt unsere Lebensgeschichte und auch die unserer Kinder. Mhm.
Ist das, was Sie da jetzt gerade beschrieben haben, diese Haltung, ist das diese barmherzige Nüchternheit, von der Sie an einer Stelle in einem Vortrag einmal gesprochen haben, die es eben braucht, um eine gesunde Einstellung sich selbst gegenüber zu finden?
Genau das meine ich. Ich mag die Formulierung von den zweitbesten Lösungen, weil manchmal, wenn wir auch in der Seelsorge zusammensitzen und miteinander beraten, wie etwas, was ganz verfahren erscheint, doch nochmal gut werden kann, dann geht es häufig nicht um beste, sondern um zweitbeste Lösungen. Das heißt, so wie das Leben bis heute gegangen ist, was alles schon passiert ist, welche Verletzungen passiert sind, welches Scheitern wir durchmachen mussten, wir kriegen es nicht mehr auf Goldstandard. Goldmedaille ist weg. Aber das heißt doch nicht, dass gar nichts mehr geht. Das heißt doch nicht, dass das Verhältnis zu meinem Kind nicht noch viel besser werden kann, dass da etwas heil werden kann und wir einander wieder gerne begegnen. Auch wenn wir immer wissen werden, da war dieses und jenes. Und es ist nicht mehr so wie ein neuer Tag, ganz frisch und ohne jede Beschädigung, sondern da ist Geschichte, die wir erlebt haben und die nicht mehr ausradiert wird. Die ist Wirklichkeit. Und trotzdem haben wir doch noch Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Appell gegen den Perfektionismus, der immer meint, wenn es nicht perfekt wird, ist es sinnlos. Aber vieles in unserem Leben wird nicht mehr perfekt, sondern bleibt unvollkommen, aber doch nicht deshalb sinnlos und nicht hoffnungslos. Richtig vollkommen wird es erst, wenn Christus alles neu macht, unser eigenes Leben und die ganze Welt. Dann wird alles vollkommen sein. Bis dahin leben wir mit zweitbesten Lösungen, mit Unvollkommenheiten.
Das ist doch wieder das, was Sie vorher schon mal angedeutet haben in dem Bibeltext. Ich jage dem nach, diesem Ziel, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich verlasse mich darauf, dass ich von Gott ergriffen bin, von Jesus ergriffen bin und dass er mich dahin ziehen wird. Ich möchte noch mal kurz auf Martin Luther und seine Erklärung zurückzukommen, dass er geht ja in seinem Bild davon, dass der Mensch aus Gottes Gnade lebt, dass er ein gerechtfertigter Sünder ist, ganz stark von der Überlegung aus, dass Gott unser Schöpfer ist. Das ist jetzt ein Gedanke, der vielen Menschen im 21. Jahrhundert kaum noch im Bewusstsein ist. Und selbst wenn, dann bleibt er doch irgendwie recht oft abstrakt. Nach dem Motto, ja, Gott hat mich und diese Welt vielleicht geschaffen. Aber die Quintessenz, die wir dann meistens daraus nur ziehen, ist die, dass jeder Mensch eben einmalig ist und von Gott geliebt ist. Und das ist es dann auch. Auch bei Christen denke ich manchmal, da fehlt so ein Verständnis dafür, was bedeutet es denn eigentlich, dass Gott Schöpfer ist? Haben wir da ein zu kleines Bild von ihm und wie könnten wir denn da den Horizont wieder größer spannen?
Ja, dazu fallen mir zwei sehr verschiedene Überlegungen ein. Die erste, Sie sagen größer spannen. Da ging es tatsächlich darum zu verstehen, dass nicht nur einfach irgendwie abstrakt die Welt Gottes Schöpfung ist, sondern dass sie in jeder Hinsicht und in ihrer Gänze sein Meisterwerk ist. Und dass er dieses Meisterwerk im Auge hat. In der Bibel wird immer wieder mal Schöpfung und Vollendung nebeneinander gestellt. Und ein Schweizer Kollege von mir hat das einmal so zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Bibel mal rückwärts lesen? Und das, was in 1. Mose 1 und 2, also in den Schöpfungserzählungen dargestellt wird, nicht nur als unseren Ausgangspunkt betrachten würden, sondern auch als unseren Zielpunkt, als das, wohin Gott diese Welt wieder führen wird. In einen großartigen Garten, voller wunderbarer Früchte, in dem Menschen in Harmonie miteinander und mit allem Geschaffenen existieren können. Und ich denke manchmal, weil Sie sagen, unsere Perspektive sei zu klein, dass wir zu stark denken, naja, es geht um mich, es geht vielleicht noch um meine geliebten Mitmenschen und um die Seligkeit und um den Himmel, in den wir kommen. Richtig, darum geht es, keine Frage. Aber der Kontext, in dem das steht, ist die Erwartung einer vollständig erneuerten, wunderbaren, intakten und integren Welt. Das wäre so die eine Perspektive. Und die andere, der Satz, dass mich Gott geschaffen hat oder dass Gott die Welt geschaffen hat, der bleibt bei uns manchmal auch deshalb abstrakt, weil wir nicht wagen, ins Detail zu gehen. Und das Schöne bei Luther ist, er geht ins Detail. Das tut er in einem anderen großen Text, im kleinen Katechismus. Manche Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern, dass sie das mal lernen sollten, wenn sie landeskirchlichen Konfirmandenunterricht erlitten oder genossen haben. Jedenfalls, was der Luther da macht, ist, dass er ins Detail geht und da wirklich durchspielt. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, mit allen Kreaturen, dass er mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Glieder, Vernunft, Vernunft ist ein Geschöpf Gottes, alle Sinne gegeben hat und erhält, Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Acker, Vieh und alle Güter und dann auch noch wenn es gut geht, eine funktionierende Obrigkeit, also funktionierende Sozialsysteme. Und da, wenn man das mal so durchbuchstabiert und vielleicht auch mal in sein Gebet nimmt und sagt, Gott, ich danke dir, du hast all das geschaffen und du hast es nicht nur geschaffen, sondern du erhältst es auch und versorgst mich Tag für Tag. Und wenn man so das anschaut, dann wird der Gedanke an Gott, den Schöpfer, weniger abstrakt und es verknüpft sich zugleich mit dieser Idee der Gnade, weil all das, was Gott da schafft und erhält, all das ist mir gegeben, eben aus lauter Gnade, als pures Geschenk. Ich habe es nicht verdient.
Mhm. Das ist ja quasi auch eine Einladung, sich diesem Schöpfer auch persönlich wieder stärker anzunähern und wirklich in einer Beziehung zu ihm zu leben, mein Leben aus seiner Hand zu nehmen, als Geschenk aus seiner Hand zu nehmen und dann eben auch sagen zu können, ich habe meine Begrenzungen, ich habe meine Stärken und mit ihm zusammen versuche ich ein gutes Leben zu leben.
Ganz genau. Und dann wird es in der Seelsorge spannend zu überlegen, was ist jetzt angesagt? Ist jetzt angesagt zu sagen, das, was mir jetzt gegeben ist, die Verhältnisse, in denen ich lebe, das ist der mir von Gott gewährte, geschenkte und zugemutete Lebensraum? Oder ob ich sagen muss, mit Gottes Hilfe kann ich über Mauern springen und manche Begrenztheit, in der ich mich jetzt vorfinde, könnte ich durchaus mit Gottes Hilfe und vielleicht auch der Hilfe von anderen Menschen durchaus überschreiten. Ich bin hier auch nicht Gefangener in allen Verhältnissen. Und jetzt, wenn wir das so nebeneinander halten, dann merken wir, es gibt hier keine Zauberformel, es gibt hier keine Sätze, die man irgendwie sich ins Heft schreiben kann und dann ist alles klar, sondern man muss immer ganz genau miteinander gucken, an welchem Ende des Spektrums bin ich jetzt? Muss ich zu der Wirklichkeit gewordenen Gestalt meines Lebens einfach Ja sagen, weil die wird sich nicht mehr ändern? Also ich müsste zum Beispiel sagen, ich werde nie wieder 25 sein. Das wird nicht passieren. Ich muss mich darin einrichten, in höherem Lebensalter zu leben. Oder bin ich an dem Punkt, wo ich sagen müsste, nö, Moment mal, das ist gar nicht gesagt, dass hier schon alle Messen gesungen sind und nichts mehr möglich ist. Vielleicht müsste ich mich auch ein wenig aus meiner Komfortzone herausbewegen und mit Gottes Hilfe noch einmal Neues anfangen. Also ich sage das deshalb, weil die Gefahr unseres Themas ist es, sich am falschen Ende einzurichten.
Ja, dann nehmen wir das doch jetzt als Aufforderung einfach mal mit, einmal zu sagen, es gibt keine goldene Zauberformel, um mit dieser Spannung zwischen Selbstoptimierung und Versagensangst umzugehen, aber dass man immer wieder einfach mal neu gucken muss, mit Gottes Hilfe, vielleicht auch mit der Hilfe von Mitmenschen, wo stehe ich, was ist gerade dran? Vielen Dank, Herr Herbst, für dieses Gespräch, für diese Impulse und Eindrücke, die Sie uns gegeben haben, auch aus Ihrem persönlichen Leben heraus.
Gerne, es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, Professor Dr. Michael Herbst war heute zu Gast in der Sendung Das Gespräch. Ich konnte mit dem Theologen darüber sprechen, welche Rolle Gottes Gnade für ein gesundes Selbstbild jenseits von Selbstoptimierung und Versagensangst spielt. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder auch weiterempfehlen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun. Sie finden sie jederzeit in unserer Audiothek auf erfplus.de unter der Rubrik Das Gespräch. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dem Gehörten haben, dann freuen wir uns ebenfalls, wenn Sie sich bei uns melden. Entweder über die Kommentarfunktion in der Audiothek oder über studio@erfplus.de. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer wieder neu von Jesus Christus ergreifen lassen, dass er Sie zum Ziel bringt. Seien Sie behütet und gesegnet und wenn Sie möchten, auf Wiederhören hier bei ERF Plus.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.